Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und ihr seid der Manu und der Micha. Wir haben einen Dreiercast. Guten Morgen, ihr beiden.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Hallo, Hani Puffs.
Wir haben uns jetzt nochmal zusammengefunden, um so einen kleinen E3-Rückblick zu ziehen, kleines Fazit und nochmal über unsere persönlichen Highlights zu sprechen, weil, ihr wart ja beide verhindert, während die E3 tobte. Wir haben ja jetzt...
Es ist so schön, euch wieder zu hören.
Jetzt labern wir noch nicht in meine Anmoderation.
Ja, aber so schön, ich freue mich.
Okay, ja, ich freue mich ja auch.
Podcasten. Endlich wieder zu dritt Podcast.
Mich würde erstmal interessieren, ich habe ja viel nachts da natürlich schon angeschaut und auch dann alles zeitnah verfolgt. Wie habt ihr denn die E3 irgendwie so aus der Distanz ein bisschen mitbekommen, Manu?
Ruckelig. Ich war nämlich nur mit Edge unterwegs und habe die kurzen Momente, wo ich dann 3G Empfang hatte am Bodensee in meinem Urlaubsdomizil, habe ich dann die Ubisoft-Konferenz, ich dachte, ach, ich probiere es jetzt einfach, habe auf meinem kleinen iPhone-Display die Ubisoft-Konferenz gestartet mit der wunderbaren Aisha Taylor.
Oh, darf ich ganz kurz einhaken? Ja. Da möchte ich nochmal was dazu sagen. Da hat uns nämlich die Lilly, die hat sich bei mir beschwert, dass ich die Aisha Taylor als schwarze Comedian bezeichnet hatte, weil sie zu Recht sagt, ja, bei einer weißen Frau hätte man das halt nicht gesagt. Also was hat denn die ihre Hautfarbe da irgendwie mit zu tun? Und sie hat natürlich völlig recht. Ich entschuldige mich. Ich habe das natürlich in dem Moment nicht irgendwie böse gemeint. Im Gegenteil, ich habe ja sogar ihre Anmoderation gelobt und beziehungsweise ihre Moderation und die Art, wie sie die lockerflockig durch die PK geführt hat.
Ich finde es in dem Audioformat relativ normal ist eigentlich zu betonen, oder?
Ich weiß,
weil es halt auf der E3, aber gut, wir schweifen mal ab, auf der E3 halt so wenige weibliche Präsentatoren gab und Diversity ja immer groß geschrieben
wird. Ja gut, klar, aber es wäre einfach in dem Moment nicht nötig. Ihre Hautfarbe hatte da irgendwie gar nichts mit dem Thema zu tun und nicht zur Sache. Da hat Lilly darauf hingewiesen und wie gesagt, deswegen so nochmal.
Kann ich einfach sagen, dass Aisha Taylor eine coole Sau ist?
Easy. Ja, habe ich ja auch gesagt, also hat mir sehr
auf jeden Fall habe ich gesagt, wegen ihr opfere ich sogar meinen letzten Datentarif Hemd und habe dann den Anfang der Ubisoft-Präsentation, das war das Einzige, was ich live gesehen hatte, und nach circa 12 Minuten, ich hatte noch diese Let's Dance-Nummer da gesehen, wie hieß es, das Tanzspiel?
Just Dance.
Just Dance. Ja. Und damit drin hat es dann abgebrochen. Das war so mein Erlebnis mit der E3 dieses Jahr.
Micha, du?
Ich habe tatsächlich erst gestern mich da reingelesen und mal geguckt, was die E3 dieses Jahr so geboten hat, weil ich habe mich komplett abgeschottet. Ich bin momentan in der Bachelor-Abgabephase und bin es eigentlich immer noch. Aber jetzt die Ausnahme gemacht, Internetkanäle auf, Webseiten abgegrast und mal geguckt, was da ist. Und deswegen war gestern für mich alles neu. Also die ganzen Informationen, die normalerweise so über die Woche verteilt so einprasseln, die habe ich mir dann so komprimiert angesehen. Und es gab da mittlerweile auch sehr schöne Zusammenfassungen. Und ansonsten habe ich, es war ziemlich erholsam, ehrlich gesagt, da kein Twitter zu lesen oder nicht die ganze Zeit irgendwie in einem Tab im Browser noch irgendwie eine Webseite aufzuhaben und dann immer auf Refresh zu drücken und zu gucken, was da für Neuigkeiten kommen und auch keine PKs zu gucken. Das war eigentlich relativ entspannend.
Also ich habe es vermisst. Ich fand es zwar sehr schön mit der Familie, Urlaub und internetfrei und so, aber ich finde es auch immer sehr spaßig mit euch gleichzeitig, das zu gucken und Twitter zu verfolgen und wie sich alle freuen. Ich genieße das irgendwie. Also für mich wäre das auch, ich habe so ein bisschen vermisst. Ich freue mich wieder drauf, während der Gamescom sowas zu erleben. Danke übrigens für die Stellung halten, Daniel, dass du es live durchgeguckt hast.
Ja, es war anstrengend, aber es hat sich auch irgendwo gelohnt. Es hat auch Spaß gemacht, aber nichts gegen Tim, Miri und Flo, die ja irgendwie da mir ausgeholfen haben, beziehungsweise für euch eingesprungen sind. Aber ich habe auch ein bisschen vermisst, euch mit euch nachts dann irgendwie noch so da zu sitzen und irgendwie dann, man hat schon das vierte Bier, hätte ich jetzt fast gesagt, den vierten Kamillentee getrunken und sitzt da nachts noch da und schaut sich da noch an und sagt, boah, hier, guck mal, was da passiert und so. Das war schon, ist mir auch ein bisschen abgegangen.
Oh, ja. Okay. Aber nächstes Jahr zur Gamescom.
Hoffentlich dann wieder, ja. Gut, aber wir haben uns alle persönlich nochmal, sind wir in uns gegangen, haben uns irgendwie so 3, 4, 5 Sachen rausgeschrieben, die uns wirklich als Highlights in Erinnerung geblieben sind, die wir teilweise schon angesprochen haben in den PK-Casts, teilweise aber auch noch nicht. Und die wollen wir jetzt einfach noch mal kurz durchgehen, quasi Revue passieren lassen. Ich fange mal an, weil ich weiß, dass mein großes Highlight, glaube ich, auch bei euch beiden mit auf dem Zettel stand, und zwar No Man's Sky. Wie krass ist das, dass diese 10 Leute sind es mittlerweile, ich habe mal nachgeforscht, im letzten Podcast habe ich behauptet, es wären irgendwie 5 oder sowas, 10 Leute sind das Entwicklerstudio, dass die das schaffen, einfach so ein Ding da irgendwie aufs Parkett zu brennen und damit die E3 ja fast nach Hause zu fahren auf der Hypewelle. Manu, krass, oder?
Ja, absolut. Ich habe ja vorhin auch nochmal die Social-Media-Kanäle angeworfen heute Morgen und habe mal so in die Runde, also Sonntagmorgen, gefragt, was denn eure
Hörer... Jetzt ist die Community gefragt.
Genau, aber diesmal hat es mich wirklich, das war jetzt ja kein Fake-Tweet oder so, sondern mich hat es wirklich brennend interessiert, weil wir eben das Thema jetzt heute hier auch haben und kein Titel wurde so oft genannt wie No Man's Sky. Hat jetzt auch eben auch wieder unterstrichen, dass du damit auch anfängst, also war so ein bisschen der heimliche Gewinner, glaube ich, was so die Spielepräsenz anging. Und weil du gesagt hast, was die da aufs Parkett brennen, ich bin da noch ein bisschen kritisch. Also die Trailer hauen mich total um. Ich bin so dermaßen gespannt, was die da fabrizieren, weil das Studio halt jetzt auch nicht gerade dafür bekannt ist, solche Art von Spiele zu machen. Also die haben vorher dieses den lustigen Trials-Klon, ist es ja nicht, Trials-Derivat mit diesem Joe Danger gemacht, oder? Mhm. Joe Danger?
Joe Danger, ja.
Völlig andere Richtung. Und jetzt kommen die mit so einem Knüppel daher, mit so einem prozeduralen Weltraum, alles auf einmal mit Dinosauriern und unter Wasser und nahtlos ins All fliegen und Spacefights und allem drum und dran. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin aber sehr skeptisch, ob die das wirklich so aufs Parkett brennen, wie du es gerade gesagt hast. Weil es hat für mich bis jetzt so ein bisschen diesen Spore-Charakter. Also Spore war damals auch so auf den Pressekonferenzen, dass wir alle gedacht haben, boah, das könnte wirklich geil werden. Mit diesen ganzen genetischen Viechern, wie die sich so weiter vererben. Und dann gehst du auf irgendeinen Planeten und so. Ich bin sehr... Na, mal gucken, wie das wird. Also ich möchte gerne skeptisch bleiben, damit es mich nachher umso mehr umhaut. Aber ich drücke die Daumen, dass das was wird.
Also was mir aufgefallen ist, dass ich den Trailer oder generell die Spielszenen gesehen habe von der, was war das, PlayStation-Pressekonferenz, da war das so, dass ich direkt diese Abenteuerlust hatte. Die hat mich direkt gepackt. Ja, ich fand das irgendwie voll geil, wie der Typ da aus dieser, also schon der erste Trailer war cool, aber hier so, du hast durch diese Höhle und du entdeckst eine neue Spezies und dann gehst du um die Ecke und dann entdeckst du wieder was Neues und dann steht halt auch wirklich so archivmäßig dein Name da drunter und so, dass das wirklich... Also da hätte ich jetzt Bock drauf, wenn das tatsächlich so funktioniert, dass ich Planeten erforschen kann und immer wieder neue Sachen entdecke, die dann in eine Datenbank eingetragen werden. Super. Ich weiß aber, ich kann mir momentan noch nicht so wirklich vorstellen, wie das Spiel dramaturgisch funktionieren soll. Mhm. Weil weil dieses Vehikel und die Mechanik, dass das
am alles Anfang total... wird dir die Nichte geklaut oder so, habe ich gehört. Die
und die lässt den Teddybär fallen.
Ja, genau. Du weißt nicht, auf welchem Planeten die ist.
Kannst du wegen den Störfiltern auf deiner Kamera nicht sehen. Genau. Die Sache ist, dass das alles total coole Ideen sind. Und das ist, ich finde es auch vom Artdesign total ansprechend. Ich mag, dass es so bunt ist, dass es so farbenfroh ist und dass die, ich mag das irgendwie auch dieses Raumschiff-Design total gerne. Und ich finde so viele Sachen ziemlich cool, so wie es aussieht, wie es sich anfühlt. Ich mag auch die Musik im Spiel total gerne. Diese Mischung aus Elektronik und Klassik, die mich so ein bisschen an die Band Hybrid und so erinnert. Super geil. Habe ich total Bock drauf. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie es, also warum gibt es Kriege im Weltraum? Warum bekriegen sich Parteien gegeneinander? Geht es da um Kolonialisierung? Wird da irgendwas besiedelt? Geht es um Ressourcenkämpfe oder so? Also es gibt ein Spiel, was es ja schon ganz gut geschafft hat. Das war Freelancer. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Mhm. Das hat irgendwie ganz gut hingekriegt, eine Geschichte zu erzählen und gleichzeitig eine große offene Welt zu haben. Und ich sehe jetzt noch nicht so, ob Hello Games das so kriegt, weil die haben noch nichts dazu gesagt.
Da muss ich kurz einhaken, weil das fand ich nämlich eben bei No Man's Sky viel, viel faszinierender, dass du einfach nahtlos von der Planetenoberfläche ins All rausfliegst. Und bei Freelancer war es halt so, da hast du einen Planeten entdeckt, dann bist du da hingeflogen und dann gab es immer die gleiche 0815 Raumstation mit einer Bar, einer Ladedock, einem Frachtraum. Und ja, da war ein bisschen mal, war die Lichtstimmung anders oder es waren andere Figuren da, aber im Endeffekt waren es immer die gleichen Menüs, durch die du da geklickt hast. Und
ja, da hat sich jetzt in den 11 Jahren auf jeden Fall bestimmt auch was getan. Auch technisch ist da deutlich mehr möglich. Also ich glaube auch, dass wenn diese Welt, diese Open World, dieses Wort, auch wirklich so funktioniert, dann bin ich absolut begeistert. Ich glaube auch, dass das Ding dann sogar ohne große Geschichte auskommen kann, weil einfach dieses Erforschen so mega fett geil ist. Aber irgendwie brauche ich noch einen Hook, der mich damit reinzieht. Und ich hoffe, dass sie den finden. Weil wenn es jetzt so ist wie bei Elite zum Beispiel, vielleicht erinnert ihr euch dran, dass der auch, diese Riesenwelt. Und dann sagt das Spiel, mach doch mal was. Und du so, ja, was mache ich denn jetzt? Ja. Also ich brauche halt irgendwie so ein bisschen was. Das ist so ähnlich, geht es mir halt bei so Spielen wie Minecraft. Ich setze mich dann da hin und denke, okay, kann ich ein Loch graben. Und dann gibt es andere Leute, die bauen die Enterprise. Und ich baue zwei Löcher und mache das Spiel aus. Deswegen, ich brauche immer irgendwie einen Antrieb und einen Charakter und irgendwas drin. Und ich hoffe, dass da irgendwie sowas drin ist. Deswegen bin ich da auch noch so dezent vorsichtig.
Gut, also ihr setzt dabei ein großes Fragezeichen dahinter.
Ja, vor allem, weil halt immer noch nicht so wirklich viel mehr gezeigt wurde, außer Stimmung. Das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, weil es war ja, man kennt sie jetzt ja schon eine Weile eigentlich.
Ja. Gut, Manu, dann was war denn dein Highlight?
Highlight? Wo ist meine lange Liste mit Spielen? Wo habe ich sie geschrieben? Ja, eindeutig. Nicht so, dass es jetzt mich wahnsinnig überrascht hätte. Also ich habe jetzt mal die Sachen, die mich vor der E3 schon begeistert haben, die habe ich jetzt mal so ein bisschen außen vor gelassen für den Podcast. Also ich freue mich wahnsinnig auf The Order und The Witcher 3 sieht immer noch fantastisch aus, war auf der Gamescom schon mein absolutes Highlight, was da schon gezeigt wurde. Fand ich dieses Jahr natürlich auch jetzt genauso geil bei der E3. Und wird wahrscheinlich auch auf der Gamescom wieder ein totales Highlight werden. Aber das war ja alles schon bekannt und war auch nichts Neues. Von den Sachen, die jetzt komplett neu waren, hat mich natürlich als erstes das neue Zelda gefreut. Also Zelda ist für mich immer so die Spieleserie, zu der ich irgendwie immer zurückkehren kann und aus der ich auch aus jeder Inkarnation irgendwie was rausziehen kann. Und das, was bei der ganz, ganz wunderbaren Nintendo Live Event Direct Show, wie sie es auch immer da genannt haben, Digital Event Show gezeigt wurde, das sah schon sehr vielversprechend aus. Also es geht wieder in meine Lieblingsgrafikecke, nämlich in so ein wunderbares Cell-Shading rein. Und sie haben ja gesagt, das wird wirklich jetzt so Next-Gen-Zelda. So,
oh ja.
wie sie es angedeutet haben. Also sehr Open World, alles. Dieser klassische Satz, ich habe so gelacht. Seit Ultima 10 fällt dieser Satz, da hinten, da siehst du einen Berg. Und wenn du diesen Berg siehst, dann kannst du auf diesen Berg hochlaufen, wenn du möchtest. Hat so ungefähr jedes Jahr bei jeder Pressekonferenz fällt dieser Satz irgendwo mal, wenn irgendwie Rollenspiele angekündigt werden. Aber das bei so einem Zelda-Spiel in der Optik, das sah fantastisch aus.
Ja, absolut. Also ich hake da auch direkt ein. Ich finde, also wenn bei einem anderen Spiel dieser Satz fällt, also nehmen wir mal ruhig Skyrim, dann denke ich,
Whatever.
Ich meine, Skyrim wird bevölkert von den langweiligsten Spielfiguren, NPCs, die die Erdgeschichte je gesehen hat. Langweilig.
10 Kommentare genau jetzt.
Finde ich, ist meine Meinung. Also es ist ein nettes Spiel, aber es packt mich einfach nicht, weil da einfach nichts drin ist. So. Zelda ist aber ein Spiel fürs Herz. Irgendwie Zelda, da haben wir wieder diese Abenteuerlust. Die Lust, also diese Klasse, es ist auch immer ein bisschen Coming of Age irgendwie drin, dass Link über sich selbst hinauswachsen muss. Dass Link Verantwortung übernehmen
muss. Da muss ich jetzt einhaken, das ist ziemlich nachher aufgefallen. Es wurde an keiner Stelle erwähnt, dass das Link ist.
Ja.
Das ist einfach nur ein Junge mit einem blauen Hemd.
Oder ist es ein Junge? Fragezeichen.
Es ist ein Wesen mit einem blauen Hemd.
Ja.
Bevor wieder wütende Kommentare kommen.
Ja. Aber egal wer es ist, es spielt ja keine Rolle. Das ist, ich finde, Zelda hat immer so dieses, was Nintendo auch immer irgendwie geschafft hat, in die Zelda-Spiele auch mit reinzubringen. Irgendwie dieses, da ist was total Kindliches irgendwie drin. Selbst in Twilight Princess war das irgendwie drin, weil es ja schon deutlich düster war. Aber und das kombiniert mit einer großen offenen Welt, fett.
Ja, und es sah einfach so toll aus. Es war auch mal so krass, dass, was traut sich ja kein Entwickler mehr heutzutage, einfach mal 10 Minuten, ja, Welt nur zu zeigen. Und Nintendo macht es halt und sagt halt, ja, hier, das ist einfach die Welt, so schaut die aus. Und du hast ja nur im Hintergrund gesehen, wie der kleine Junge da, das kleine Wesen auf seinem Pferd saß. War auch nicht ganz klar, ist das dann Epona oder wie wird es auch zeitlich in die Zelda-Historie verortet. Und die zeigen es halt einfach und sagen so ein bisschen was dazu. Und das war halt mal so was ganz, Gott sei Dank, nicht explodiert ständig was und es ist Action, Dramatik und Horror und Köpfe platzen, sondern es war halt einfach nur so, hier ist die Welt und es funktioniert halt, weil man hat sofort Lust, diese Welt zu erforschen. Also so ein bisschen eben auch wie bei No Man's Sky.
Und was mich halt sofort motiviert hat, da sofort einzutauchen zu wollen in diese Welt, dass er halt gesagt hat, bis jetzt war das ja so, dass die Zelda-Rätsel sehr abgesteckt auch immer sind. Also es gibt einen ganz klaren Lösungsweg. Und du brauchst halt den Bumerang, um dieses Rätsel zu lösen. Letztes Jahr hat es schon ein bisschen aufgebrochen, oder vor 2 Jahren, wo dann quasi auch außerhalb der Dungeons schon dungeonartige Sachen zu meistern waren bei Skyward Sword. Das war noch vorher, gell? Das war auf der Wii noch.
Nee, ja. Und Twilight, ne? Twilight Princess, oder?
Nee, Skyward Sword meine ich jetzt.
Ach so.
Da war ja quasi außerhalb der Dungeons auch schon sehr viel zu tun, was so was die Dungeons miteinander verbunden hat, im Gegensatz zu den Handheld-Dungeons. Und hier hat er ja gesagt, dass jetzt wirklich alles so gestaltet wird, dass du halt einfach komplett auch von der anderen Seite her kommen kannst und kannst halt irgendwie da unten durchschwimmen und tralala, und dass es da auch vor ganz neuen Herausforderungen stehen. Und das mag jetzt auch sehr komplex klingen. Und ich bin mal gespannt, was dann wirklich davon im Spiel auch landet. Aber das, was da gezeigt wurde, war schon sehr, sehr einladend.
Und vor allen Dingen, weil es halt Zelda ist, hat das auch sofort Charakter. Das ist mir vorhin nicht eingefallen. Aber ich finde, das ist auch so der große Unterschied zu vielen anderen, vor allem westlichen Rollenspielen. Da wurde irgendwie ein neues Dragon Age oder sowas angekündigt. Irgendwie so zwei Bilder gesehen und gedacht, okay.
Aber Zelda, Fantasy.
Ja, aber was ist, Zelda hat halt einfach so diese, du erkennst es sofort wieder, es ist charakteristisch und so, aber du weißt auch sofort, also jedenfalls ging es bei den vergangenen Zeldas immer so, dass man sich immer gut in die Figuren hineinversetzen konnte und die Figuren immer gut nachvollziehen konnte. Und es war trotzdem irgendwie immer auf einer Ebene, dass jeder es auch sofort versteht. Nichts Kompliziertes, keine total überdrehte Hintergrundgeschichte über Whatnot, was dich eh nicht interessiert, sondern Du bist dieses Wesen, das in die Welt hinaus muss und muss was Großes tun. Und dieses Gefühl haben die alle in, und da freue ich mich tierisch drauf.
Und jetzt gepaart eben mit diesem Open-World-Ansatz, und das euphorisiert mich total, weil ich Nintendo einfach so ein Vertrauen auch ausspreche im Vorfeld, dass die nicht so ein Open-World-Spiel machen wie jetzt Skyrim. Also bei allem Respekt vor der Arbeit, die in Skyrim steckt, es ist einfach keine durchgängig lebendige Welt, ja. Also du hast halt einfach so diese Aufgaben, die du dann meistern kannst, und hast halt so deine Taskliste, die du abarbeitest. Und das traue ich Nintendo eben nicht zu, dass sie so ein Zelda-Spiel machen können, überhaupt. Weil sie da viel zu sehr drinstecken, auch in ihrem Anspruch. Das muss alles rund sein, und alles, was in dieser Welt drin ist, muss auch da drin sein, aus dem und dem Grund, und das muss irgendwie miteinander harmonieren.
Ja, absolut.
Deswegen mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Das wird dann halt vielleicht ein bisschen kleiner, ein paar Äcker kleiner als Zelda und Co. Und dafür glaube ich aber, dass es egal, wo du hinkommst, wirst du einfach eine fantastische, runde Welt erleben. Und da freue ich mich jetzt schon drauf.
Wir können ja auch davon ausgehen, dass wir nicht 30 Patches installieren müssen, damit das Spiel mal anständig läuft. Weil es halt Nintendo ist. Die Qualität, die spricht ja für sich, denke ich.
Gut, cool. Jetzt haben Manu ich eins gesagt, jetzt bist du dran, Micha, mit einem Highlight.
Ja, ich fange mal groß an. Also ich habe ziemlich viele coole Indie-Spiele da gesehen, worüber ich mich sehr freue. Und es gibt auch ein paar Sachen, wir haben gerade schon ein bisschen geguckt, was so unsere Schnittstellen sind. Ich fange mal mit was an, was ihr nicht genannt habt, und zwar Sunset Overdrive von Insomniac. Also ich weiß nicht, ob es das Highlight ist, aber es war für mich eines der Highlights. Und ich weiß, es ist schon länger angekündigt, aber jetzt hat man ja zum ersten Mal auch gesehen, wie dieses Spiel funktioniert und wie sie spielt. Das ist so zu 200% mein Spiel. Weil, was ich geil finde, also erstens Action-Spiel ist immer gut. Dann Insomniac, die haben immer Spaß an so Sachen, die Action-Spiele spaßig machen. Das ist etwas, was ich an Ratchet & Clank auch mag. Ratchet & Clank ist so ein Action-Baller-Plattformer, wo das Ballern aber unheimlich Bock macht, weil die sich sehr viel Gedanken drum gemacht haben, wie diese Waffen funktionieren und wie dieses Waffenfeedback geht und wie man es auch im Kampf taktisch einsetzen kann. Und trotzdem war es immer lustig. Und aufgrund dessen, weil ich Ratchet & Clank so sehr mag und weil ich auch glaube, dass sie aus Fuse so ein bisschen gelernt haben, weil Fuse hat ja diesen ganzen Humor und so weggenommen, glaube ich, dass Sunset Overdrive großartig wird. Und weil es total krassen Sega-Vibe hat. Obwohl es gar nicht von Sega kommt. Es erinnert mich voll an Crazy Taxi und an dieses eine, heißt das doch mal?
Ja, Jet Set Radio. Viel mehr Jet Set Radio.
Viel mehr Jet Set Radio sogar noch und so. Und es hat so, also das, was so der Jahrtausendwende, so Ende der 90er, 2000, was da so auf der Dreamcast so abging, dieser Vibe, den hat das irgendwie. Das ist verrückt, durchgedreht, das nimmt sich überhaupt nicht ernst. Weil wenn man sich die Charaktere anguckt, die man dann nehmen kann, die sind alle irgendwie ausgeflippt, also wirklich sehr Jet Set Radio mäßig. Dann ist alles irgendwie sehr rhythmisch. Ich mag das, dass zum Beispiel diese Texte einblenden, und wenn da irgendwas explodiert oder wenn irgendwas erschossen wird, dass du dann immer noch so diese Comic-Schrift in der Luft hast und so.
Ja, ja. Und das habe ich auch damals im Cast angesprochen, dass ich das sehr witzig fand, dass dann dieses Monster zerplatzt und dann hast du halt dieses gelbe Blut, Bluteiter oder was dann da ist, und da steht Boom so als Schriftzug.
Energy Drink, oder?
Ja, das ist die Story dahinter.
Dass ich dachte, die tanken dann auch Energy Drinks und zerplatzen
zu scheinbar. Also ist das so genau, weiß man es dann nicht. Aber ich glaube, es ist auch völlig egal. Es ist völlig egal. Es gibt keine Erklärung dafür.
Ja. Und das ist halt alles, das spricht mich sehr an. Es spricht mich auch an, dass es zerplatzt. Ich finde das super. Ich finde das top, dass ich da ein Mega-Monster habe und das explodiert in 1000 Teile dessen Blut. Vor Euphorismus das Mikrofon geschlagen. Und dieses ganze, da hast du dann eine riesen Comic-Schrift da irgendwie mit drin, das ist so geil. Und vor allen Dingen, ich habe gestaunt über die Grafik. Also ich glaube ja nicht, dass das irgendwie ein Fake ist oder so, aber als die dann gezeigt haben, dass wie das Spiel funktioniert, das sah mir jetzt nicht nach Pre-Rendering aus. Ich finde, dieses bunte, schnelle, total detailverliebte und alles explodiert und trotzdem bricht es nicht ein, flüssiges Gameplay, und dann springt er sich noch auf diese Achterbahn, auf diesen Vergnügungspark hin und her und kann auf den Schienen geil.
Und was man ihnen sehr zugute halten muss, ist, sie haben die Stadt gezeigt, aber sie haben nicht gesagt, da hinten ist ein Berg und wenn ihr da wollt, könnt ihr da hinlaufen.
Ja, also da freue ich mich tierisch drauf. Und ich glaube, es ist Koop auch, ne? Also da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Hab die Feature-Liste nicht gelesen, habe diesen Trailer gesehen.
Im gleichen Vibe, Micha, das hatte ich bestimmt auch angesprochen, war Splatoon. Das hatte ziemlich, ziemlich ähnlichen Vibe wie dieses Sunset Overdrive. Auch Multiteam-Shooter ohne Gewalt. Das war bei Nintendo, das war, wo man Tintenfische spielt, die sich in so kleine Kinder mit quasi so Wasserpumpguns verwandeln und dann alles einkacheln mit ihren Farbpatronen.
Ich erinnere mich. Das habe ich auch gesehen. Das fand ich auch cool. Also Sunset Overdrive gewinnt natürlich ein bisschen wegen dieser, das ist ein bisschen jugendlicher, ausgeflippter. Ja, klar. Also das ist so vom Stil her auch genau das, was ich an Sega immer mochte, weil Jet Set Radio war, obwohl es halt so Popkultur referenziell war, halt nicht so an Kinder gerichtet irgendwie. Und ich finde das sehr sympathisch, dass du dann so als Zielgruppe dann so Leute ab 16 oder so irgendwie nehmen. Finde ich cool. Also es strahlt sowas Rebellisches irgendwie aus. Das mag ich auch sehr in Sunset Overdrive. Splatoon, ne? Dieses Ballerspiel sah auch cool aus. Da mag ich die Idee, dass du mit diesen Farben so ähnlich wie bei The Blob halt alles irgendwie einfärben musst und dass du gewinnst, wenn du den größten Farbanteil in der Stage hast. Das ist geil. Finde ich auch cool. Freue mich auch drauf.
Das sah echt sehr witzig aus. Gut, dann kommen wir mal zu Open World. Zelda habe ich mir ja auch aufgeschrieben als zweiten Punkt. Hatten wir ja schon. Was ihr beide nicht hattet, ich habe mir Alien Isolation aufgeschrieben, weil das war jetzt leider bei keiner PK zu sehen. Gab's aber dann irgendwie Gameplay-Demo von der Messe selber. Und das sah für mich aus wie ein Outlast in einer Raumstation. Also komischerweise genau ein Spiel, von dem ich jetzt gedacht hätte, Micha, da flippst du völlig aus. Also wo man eben nicht kämpft, man spielt ein kleines Mädchen, die Tochter von Ripley. Wusste ich übrigens auch nicht, dass das irgendwie offenbar ja sogar Alien-Kanon ist, weil man erfährt in einem irgendwie Director's Cut im Bonusmaterial, erfährt man, dass es diese Tochter wohl auch wirklich gibt. Also das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie, dass sie sich da was ausgedacht haben, um das irgendwie in dem Alien-Universum irgendwie so reinzuwursteln, sondern es scheint wohl tatsächlich Kanon zu sein. Und dann versteckst du dich halt vor dem Alien, versteckst dich in Schränken, läufst halt rum, bastelst mit Sachen. Und es ist immer irgendwie dunkel, grausam und von dem ganzen Stil haben die halt perfekt den ersten Film getroffen, dass ich wirklich sage, okay, das fühlt sich genau an wie halt der Film zum Nachspielen, auch wenn es natürlich das nicht so ganz trifft, weil es ja irgendwie eine Handlung ist, die ein bisschen später spielt. Hat mich wirklich nochmal überrascht. Also,
und kein Ballerspiel, oder? Eher so.
Nee, überhaupt nicht. Du hast ja nicht mal Waffen. Also du hast klar, du kannst ja dann schon irgendwie so einen Flammenwerfer findest an einer Stelle. Aber der Entwickler, der das irgendwie kommentiert hat, dieses Gameplay-Demo, sagt halt, naja, aber du hast eigentlich keine Chance, gegen dieses Alien zu kämpfen. Mhm. Und das ist auch gar nicht der Sinn der Sache, sondern es geht eher darum zu überleben. Und dann triffst du halt andere Menschen, von denen du aber nie weißt, sind die Freund oder Feind. Das heißt, am besten versteckst du dich eigentlich auch eher vor denen, weil du nie weißt, wie reagieren die auf dich, greifen dich da möglicherweise auch an. Also wirklich, fast wie ein japanisches Horrorspiel, Micha.
Ja, ich finde es auch gut. Ich habe es nicht aufgeschrieben, weil du das schon aufgeschrieben hast.
Ja, jetzt.
Ich habe ein sehr
schönes,
ich habe ein sehr schönes Video auf IGN gesehen. Das können wir ja vielleicht später nochmal verlinken. Da haben die ganz viele Leute aus dem Staff davor gesetzt und die haben dann irgendwie eine Demo oder so gespielt. Da habe ich so ein bisschen Eindruck dann auch davon gekriegt. Und ich finde es sehr vielversprechend. Was mir, all die Sachen, die du erwähnt hast, die gefallen mir auch sehr gut, dass man nicht kämpfen kann, der Stil ist geil getroffen, dass die haben halt wirklich, was ich geil finde, auch, dass das alles dieser 70er Jahre Science-Fiction-Stil ist. Also, dass du auch so Geräte hast, die würde heute keiner mehr so erfinden. Also, zum Beispiel musst du da irgendwie an einer Stelle mit deinem Gerät irgendwie eine Tür hacken oder so. Und dann sieht das wirklich so aus wie ein Amplifier oder so. Mhm. Aber halt nicht so wie dieses Cypher-Hacking. Stuff-Zeug, was du heute irgendwie hast, sondern wirklich so richtig oldschool. Das finde ich ganz cool. Ich bin aber halt noch nicht so hundertprozentig überzeugt, was die KI des Aliens betrifft. Weil, also diese Form von Spiel hat so ein bisschen das Problem, dass du schon weißt, wer dieses Alien ist und wie es reagiert. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Pferdefuß an diesem Spiel. Das sieht unheimlich toll und atmosphärisch aus und wird garantiert zu 2000% besser als das letzte Alien-Spiel. Wie hieß das nochmal? Ja. Mhm. Colonial Marines. Also ganz grausig. Ich glaube, das wird ein richtig cooles und heilsames Ding. Ich habe aber so ein bisschen die Befürchtung, dass man irgendwann weiß, wie der Hase läuft und sich nicht mehr so groß erschreckt, weil es ist ein Alien. Dieses Alien ist allgemein bekannt. Du hast 4 Filme gesehen darüber, du hast etliche Spiele gespielt und so. Und die Herausforderung ist es, dir das Alien wieder so vorzustellen, dass du auch wirklich Schiss davor hast. Und ich habe jetzt trotz dieser schönen Anspieldemo, mir gefällt die Umgebung, mir gefällt die Beleuchtung, mir gefällt das Sounddesign, aber das Alien, ich muss erst lernen, wieder Angst davor zu haben. Wenn das Spiel das schafft, dann habe ich richtig Bock drauf. Ich glaube, das ist richtig gut. Aber momentan fehlt halt einfach das, was viele andere Horrorspiele haben, nämlich, dass du nicht weißt, was dich da erschreckt. Weil wenn ihr vielleicht euren eigenen Spieleverhalten so ein bisschen überprüft, sobald ihr das Monster mal gesehen habt, sobald ihr den Slenderman mal gesehen habt, sobald ihr die Kreatur X mal gesehen habt, sobald ihr bemerkt habt, was euch da verfolgt, dann ist nicht immer, aber oft der Effekt dann einfach weg. Sondern weil man das halt immer, weil man es dann einordnen kann, weil man dann sofort eine Schublade hat. Ah, Alien-Schublade auf, Schublade zu.
Ja, aber wenn du halt sich den Daniel zum ersten Mal bei der EA-Pressekonferenz.
Genau. Und das hat dieses Spiel leider nicht. Das ist nicht die Schuld des Entwicklers, muss man dazu sagen. Deren Herausforderung ist es halt, dir das jetzt wieder so zu machen. Aber das ist halt das Problem, dass es halt so ein bekanntes Mega-Franchise ist, wo es 1000 Variationen schon die Aliens gegeben hat und so. Deswegen haben sie ja zum Beispiel bei Alien 2 in dem Film jetzt ganz viele Aliens genommen, weil sie gemerkt haben, okay, das eine funktioniert halt nicht mehr. Aliens. Genau, deswegen, ne, weil das eine funktioniert halt nicht mehr. Das kennt der Zuschauer schon. Und ich glaube,
was da extrem helfen könnte, Entschuldigung, dass ich so reingrätsche, was das höchst unterstreichen könnte, ist, dass das für VR-Helme dann auch gleich kommen. Also ich sage extra Helme jetzt, weil Oculus und Morpheus, je nachdem, ich weiß jetzt nicht, für was es kommt. Also einige Entwickler, einige Journos haben geschrieben, dass sie es jetzt auf Oculus gespielt haben auf der E3 und da sei das absolut der Knaller. Weißt du? Und ich glaube, dass dann auch selbst so ein bekanntes Horrormonster dir nochmal erneut wieder Angst einflößen kann, wenn du es halt wirklich quasi schon in deinen Nacken atmen spürst. Ja.
Ich glaube auch, dass das funktionieren kann. Klar, man darf halt, die dürfen nicht in die Falle tappen und das Ding zu sehr, zu offensiv einsetzen. Und auch das Problem ist halt, Jumpcuts funktionieren halt auch nur eine gewisse, nicht Jumpcuts, wie heißen sie, Jumpscares.
Jumpscares.
Funktionieren halt auch irgendwie nur 3-4 Mal. Aber wenn du dann jedes Mal weißt, naja, da vorne wird jetzt gleich eine Säule explodieren oder irgendwie ein Rohr runterfallen und dann schaut's halt aus wie ein Alien und so. Also das muss man, wenn man das sehr, sehr behutsam einsetzt, kann das super funktionieren, aber sie dürfen halt, wie gesagt, hast du schon richtig erkannt, Micha, nicht den Fehler machen, das möglicherweise zu sehr auf Show-Effekte zu setzen und zu sagen, so, ja, wir haben jetzt das coole Alien, weil wir die Lizenz haben und deswegen zeigen wir dir das irgendwie alle 3 Spielminuten.
Genau, und die Auftritte sind halt auch insofern wichtig, das muss halt mega überzeugend sein in der wenigen Zeit, wo du es siehst. Ich fand es in der Gameplay-Demo eben so, ja, da hat's mich halt auch nicht so vom Hocker gerissen. Und das Alien an sich hat auch das Problem, es ist halt ein Monster, was materiell existiert. Und deswegen können sie in diesem Spiel auch diese vielen anderen Effekte, die es in anderen Horrorspielen gibt, nicht einsetzen. Also zum Beispiel haben die bei Dead Space 2 ja schon gesagt, so, okay, diese ganzen Viecher, die nützen uns eh nichts mehr, weil die Leute sich dran gewöhnt haben. Also müssen wir Isaac abdriften lassen in krassen Scheiß und die Umgebung auch so gestalten, dass die Umgebung dir das Gefühl geben, dass du verwundbar bist und so. Und dann musst du dann durch Maschinen durchkriechen und durch Zeug, was unangenehm ist. So. Und sowas ähnliches müssen die bei Alien auch hinkriegen. Nicht Psychoeffekte, aber irgendwie Sachen, dass du diese Spannung wieder steigerst. Weil es wird, glaube ich, nicht 8 Stunden lang funktionieren, dass du dich im Schrank vor einem Monster versteckst. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Deswegen bin ich da noch etwas vorsichtig. Aber es ist bestimmt trotzdem cool. Also Sicherlich das interessanteste und beste Alien-Spiel seit langer Zeit. Deswegen glaube ich, bin ich mal vorsichtig euphoristisch.
Manu.
Ja, ich habe schon was vorbereitet.
Ja, wir haben
was vorbereitet. Und zwar im Doppelpack.
200 Grad im Ofen.
Über den ersten, also es ist ein Doppelpack und über das erste kann man nicht so viel sagen, weil es nur ein relativ nichtssagender Trailer war. Aber ich freue mich trotzdem sehr drauf aufs neue Tomb Raider. Also die Fortführung des Reboots war ja klar, dass es kommt. Und wie du auch schon im E3-Podcast gesagt hast, allein die Tatsache, dass man am Ende Lara sieht, wie sie da in so einem großen Tomb, wie heißt das, Verlies, oder?
Grabstätte.
Grabstätte, Verlies, genau. Stehen sieht mit so einer Fackel, da freue ich mich schon drauf und das dann zu erleben. Aber viel mehr begeistert hat mich eigentlich die Ankündigung, damit hatte ich jetzt nämlich nicht direkt gerechnet auf der E3, auch wenn ich es mir sehr gewünscht hatte, von dem, na, wie hieß das erste, Lara Croft
und irgendwas? The Guardian
of Light. Ja, genau. Und The Temple of Osiris ist jetzt der Nachfolger zu diesem Koop schräg von oben Baldur's Gate Optik Lara Croft.
Hm. Ja, boah, habe ich auch. Jetzt bin ich zwar ein bisschen stinkig, dass du mir mein nächstes Highlight wirklich vorweggenommen hast. Habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich fand es tatsächlich sogar ein bisschen schade, dass ich das nur so irgendwann am nächsten Früh, habe ich das dann irgendwie so, oh, Pressemitteilung hier, neues Lara Croft and the Guardian of Light, Nachfolger, so, was, okay, sofort nachgelesen, was das ist. Und das fand ich ein bisschen schade, dass das nur so als schnöde Pressemitteilung angekündigt wurde, weil ich fand das erste wirklich richtig toll. Und war auch jetzt völlig begeistert, dass da Nachfolger kommt. Jetzt auch mit 4 Spielern.
4-Spieler-Koop, juhu! Ja,
wird total super. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht beim ersten so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, positiv beeinträchtigt? Nee.
Überrascht.
Weil, gut, das war so ein Spiel, da war ich relativ neu mit meiner Freundin zusammen und da haben wir das zusammen gespielt und deswegen hat man das dann auch wahrscheinlich vielleicht noch mal in noch mal bessere Erinnerung, als es dann vielleicht tatsächlich war.
Verklärt heißt
es. Verklärt, das. Genau, das war. Aber
nee, das war schon wirklich gut. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht neu verliebt und fand es trotzdem großartig. Keine Sorge.
Das war super. Ja. Also ich glaube auch, dass das, da kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen, weil die haben mit dem ersten bewiesen, dass man dieses Konzept mit der Draufsicht und so, dass man das perfekt umsetzen kann mit richtig schönen Rätseln, richtig schön anspruchsvolle Rätsel. Und wenn das dann noch mit 4 Spielern, wird super, wie Flo sagen würde, ich freue mich drauf. Können wir übrigens, können wir das als neue, also wir geben jetzt immer, wenn Spiele rauskommen, kriegen sie 120% und wenn wir Preview-Casts machen, kriegen sie von uns das Prädikat, ich freue mich drauf. Schlage ich jetzt hiermit vor an der Stelle.
Und Tomb Raider, das neue, da freue ich mich auch drauf. Und Uncharted 4 können wir in dem Zuge, glaube ich, auch gleich abhaken, weil die sind einfach so eng zusammen.
Ja, das, aber ich finde, da hat man noch zu wenig gesehen, als dass man wirklich...
So geht's mir eben.
Ja. War so ganz nett, dass man jetzt weiß, okay, es gibt einen Namen, wird wohl 2015 kommen, aber ich finde, aus dem Trailer konnte man jetzt nicht viel rausholen, um jetzt wirklich zu sagen, in welche Richtung das geht. Scheint wohl ein bisschen düsterer zu werden, aber mein Gott, finde ich, war so ein klassischer Teaser-Trailer, der eigentlich nur eine Ankündigung und eine Ankündigung ist.
War sowieso relativ viel für 2015, gell? Hm.
Das stimmt auch, ja. War sehr, sehr viel.
Alles auf 2016 verschoben wurde.
Eine kurze Frage, Manu.
Ja.
Warum hast du das neue Criterion-Game nicht aufgeschrieben?
Weil es mir zu nichts sagen bis jetzt ist. Also ich bin ja ein riesen Criterion-Fan. Und
Criterion.
Und das Neue war so ein bisschen GoPro the Game, habe ich irgendwo mal auf Twitter gelesen. Alles Mögliche, was man fahren kann, da irgendwie durch die Gegend zu heizen. Ich weiß nicht, hatte mich so, im ersten Moment dachte ich cool und im zweiten Moment dachte ich dann so, alles so gezwungen aus der Ego-Perspektive und ich konnte noch nicht so richtig was damit anfangen. Also es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es war ein Highlight. Aber ich bin mal sehr gespannt, weil Criterion traue ich dazu, dass sie da was richtig Geiles draus machen. Aber so der Trailer hatte mich irgendwie nicht direkt abgeholt. Der war so ein bisschen wie Eurosport, GoPro-Kamera aufgeschnallt, ja. Red Bull Challenge.
Genau, wir haben es auch Red Bull, X-Games The Game genannt, genau. Und sowas. Also diese ganzen extremen Fun-Sportarten und so.
Also fehlt dir da irgendwie das Konzept noch so ein bisschen dazu?
Also das war jetzt natürlich alles nur Prototyp und so, ne?
Ja.
Aber ich sag da auch gleich direkt, ich mag Criterion auch sehr. Sehr, sehr, sehr. Also nicht nur wegen Burnout, sondern auch wegen so Sachen wie Black oder so. Und ich glaube, wenn die sagen, ja, wir machen hier ein Spiel, das ist wie Motorstorm und Downhill Domination gleichzeitig mit GoPro-Optik in Fisheye-Look, dann sage ich,
Macht mal.
Shut up and take my money. Ich will das haben. Ich glaube, also das war jetzt sehr, sehr gewagt, dass sie da jetzt nur diese Prototypen gezeigt haben. Finde ich aber besser, als wenn sie jetzt sagen, so hier habt ihr einen Render-Trailer, wo man eh nichts mit anfangen kann, sondern hier sieht man mal, wie das in Entwicklung aussieht. Fand ich bei Mirror's Edge 2 übrigens auch ganz gut. Und worauf ich mich übrigens auch sehr freue. Und ich glaube, das wird gut. Also ich habe da großes Vertrauen. Also bis Criterion hat bisher noch nie ein Spiel gemacht, was mir keinen Spaß gemacht hat. Selbst das Need for Speed, wo ich dachte, okay, die müssen jetzt was machen, was denen so von EA so aufgedrückt worden ist. Das hat mir einen riesen Spaß gemacht. Und deswegen glaube ich schon, dass es ganz cool wird.
Allein schon diese experimentelle Geschichte daran, eben, dass sie halt wirklich sagen, nein, du musst aus der Ego-Perspektive fahren.
Ich finde das mega geil. Also vor allen Dingen, ich musste wirklich an diese Spiele, Extremsportspiele gibt es halt leider nicht so viel. Also es gibt halt wirklich dieses Downhill Domination für PS2, wo du halt, wie der Name sagt, Downhill fährst und total verrückte Sachen machst und alles explodiert. Und Motorstorm, es hat mich auch ein bisschen stärker an Motorstorm erinnert. Und Motorstorm ist eine meiner absoluten Lieblingsspielereien, weil da eben alles so verrückt ist, weil ich mit einem Motorrad gegen einen Monster-Truck fahren kann und in Apokalypse stürzt ja sogar noch die Stadt mit ein. Und wenn sie es schaffen, diese Elemente so ein bisschen zu verbinden und daraus was zu machen, dann glaube ich, dass es ganz cool wird.
Ja, ich glaube auch. Also, aber da muss man jetzt halt auch mal abwarten, hat man auch irgendwie zu wenig gesehen.
Ja, aber wo wir gerade dabei sind, hier wegen Mirror's Edge, da wollte ich nur sagen, dass ich das sehr befürworte, dass das gemacht wird.
Ja, ist auch cool. Und weiblicher Hauptcharakter. Hört.
Ja, aber gut, Faith war ja schon im ersten Spiel.
Ja, klar, aber ist ja immerhin scheinbar, scheint sich ja zum Glück zu lohnen und deswegen kommt sie jetzt auch in Teil 2, weil ich glaube, aber gut, es hätte wahrscheinlich auch den riesen Shitstorm gegeben, wenn EA gesagt hätte so, ja, und im zweiten Teil haben wir jetzt einen männlichen Hauptcharakter, weil Faith war ja nicht so beliebt bei Teil 1 und so.
Ich muss sagen, dass das vom Charakter her war Faith jetzt nicht so die beste geschriebene Figur, muss man dazu sagen. Das wurde von Ryan Pratchett geschrieben. Und ich finde das Grundgerüst auch super mit dieser dystopischen Stadt und alles. Das ist alles toll und ich mag die Geschichte mit der Schwester. Aber Faith ist jetzt nicht irgendwie das Paradebeispiel für einen total gut ausstaffierten, mega geilen Action-Charakter irgendwie so. Es war dann mehr so ihre athletische Gestalt und dadurch, dass sie so viel rumspringen kann und einfach der krasseste Runner überhaupt ist. Das macht die Figur sehr interessant und auch cool für so ein Actionspiel. Und ich finde auch, dass das sehr gut in dem zweiten Prototypen aussah. Also ich mag vor allen Dingen, wo wir dann wieder bei der Ego-Perspektive sind, dass du so aus dieser Ich-Perspektive dann auch alles wirklich so erfahren musst. Also die Kamera schwenkt dann auch sehr schnell um und du läufst immer so ein bisschen Gefahr, die Übersicht zu verlieren. Aber ich finde, das macht den Reiz irgendwie aus und ich finde toll, dass das beibehalten
haben. Ja, das war ja im ersten Teil auch schon so.
Ich meine, aber sie hätten das ja ändern können. Ne? Stell dir vor, die hätten jetzt zum Beispiel gesagt, so ja, ist niemand mehr klargekommen, also machen wir es Third Person.
Ja, gut.
Das wäre schon ein ziemlicher GAU gewesen für Mirror's Edge.
Nee, das war, glaube ich, einfach stand nie zur Debatte, weil das machte ja auch immer den Reiz von Mirror's Edge aus, dieses, dass du fast so ein bisschen Motion Sickness bekommen hast, weil dieses Parkour-Laufen so krass war und dann bist du irgendwie über so einen Abgrund drüber gesprungen, hast so kurz nach unten geschaut und warst dann so, jetzt ist mir doch ein bisschen schwummrig gerade geworden.
Finde ich auch. Genau, ja. Finde ich auch voll geil. Also ich befürworte das immer, wenn Spiele versuchen, dich auch in diese Situation reinzuschütteln. So, ja. Also ein bisschen Kane & Lynch 2-mäßig, dass das alles so wackeln und total extrem ist und so. Aber ich finde, das ist viel spannender und viel interessanter dann auch zu versuchen, diese Situation dann zu beherrschen, also die Kontrolle zu gewinnen, wenn die Umstände schwierig sind und so. Und das war bei Mirror's Edge halt eins halt auch so cool, dass du springst und dann guckst du im Sprung noch so ein bisschen runter und denkst, schaffe ich das? Jetzt muss ich schnell drücken. Und weil du diese Perspektive nicht gewohnt bist oder weißt, dich vielleicht manchmal auch mitnehmen, weil du dieses Fallgefühl hast, verfehlst du manchmal auch. Und das finde ich, das macht irgendwie den Reiz. Deswegen bin ich sehr gespannt auf den zweiten.
Ja, ich glaube,
das wird auch. Da freue ich mich ja extrem auf Virtual Reality Unterstützung bei dir.
Ja! Schweinegeil. Wobei das ganz schön gruselig aussieht.
Das wird dann fast ein bisschen krass, glaube ich. Mirror's Edge mit Virtual Reality, ich glaube, da werden die Leute alle reihenweise irgendwie umfallen oder irgendwie wird denen schlecht oder so.
Gibt es so ein Add-on mit Kübel unten dran?
Ja, wahrscheinlich, ja. Micha, ich habe kurz in deine Liste gespickt und bin sehr froh, dass du da einen Titel reingeschrieben hast. Du hast jetzt den E3 Cast, also die ersten zwei nicht gehört, aber da habe ich nämlich genau das gesagt. Da haben wir den Reboot zu Phantom Dust, den Trailer, angeschaut und hatten alle ein großes Fragezeichen im Gesicht, weil der Entwickler das so angekündigt hat wie, ja, endlich und ihr habt alle drauf gewartet und dann kam Phantom Dust Remake und im Saal auch nur so Husten. und keiner wusste so, okay, ja, muss wohl irgendwie mal ein Xbox-Spiel gewesen sein. Du hast das aufgeschrieben. Also musste ja Teil 1 auch offenbar was sagen.
Ja, ich habe, ich bin so eine Liste an Xbox Hidden Gems durchgegangen, weil ich hatte damals nie eine Xbox 1 gehabt, habe mir dann irgendwann mal eine für einen Zehner bei eBay geschossen und dann gedacht, dass ich mal gucke, was die Bibliothek so an nennenswerten Klassikern hervorgebracht hat. Und dann habe ich in einer Liste Phantom Dust gesehen und mir das dann auch geholt. Ich habe es nicht durchgespielt, muss ich direkt sagen, bisher, weil was mir ist die das Zeit denn für ein gefehlt Spiel hat. Überhaupt erstmal? Aber es ist eine Mischung aus Strategie und Action. Also es sieht auf den ersten Blick aus wie ein wie so ein Action-Brawler, wenn man so möchte, in so einem, ich würde sagen, apokalyptischen Anime-Stil so ein bisschen. Ich glaube, das trifft es auch irgendwie so am besten. Also die Leute sind alle so ein bisschen overstyled, haben sehr brisante Kostüme an und ja, also wirklich so ein bisschen, was man sich so von so Animes von Fist of the North Star oder so vorstellen würde. Alles ein bisschen geschmackvoller, ein bisschen coolerer Stil, so mit einem Gothic-Einschlag so ein bisschen und auch so ganz, ganz leichte Steampunk-Elemente. Aber insgesamt ganz cool. Ich habe jetzt keine Ahnung, worum es geht, inhaltlich. Ich glaube, dass die Welt untergeht und keine Ahnung. Ist, glaube ich, auch uninteressant. Aber das Besondere ist, dass das zwar so taktische Kämpfe sind, dass du aber ganz viele Fähigkeiten erweitern kannst, wie in einem Rollenspiel. Und dass du halt auch sehr viel mit so Magiekarten hantierst und sowas alles und so. Und deswegen ist es jetzt nicht nur ein Brawler, sondern ein Brawler, wo du geschickt Sachen einsetzen kannst. Und deswegen fühlt es sich auch so ein bisschen an, wie diese ganzen PSP-Spiele, die es in letzter Zeit auch gibt. Also wo du so Monster Hunt, zum Beispiel dieses mir fällt der Name jetzt leider nicht ein, aber es gibt viele andere Sachen, die auch so Action-Rollenspielmäßig aufgemacht sind, aber dann trotzdem diese strategische Komponente drin haben, weil du eben deine Fähigkeiten geschickt einsetzen musst, deine Magie, deine Zauberstrahlen und so weiter. Ja. Und der Fokus, also das, was ich da gespielt habe auf der Xbox 1 bisher, war One-on-One. Also das sind wirklich schon eher Arena-Kämpfe gewesen. Und ich glaube, das ist deshalb für die Xbox One so interessant. Ist das ein Free-to-Play-Titel?
Ganz kurz, wie doof Xbox 1 und Xbox One, das fällt einem in dem Kontext erst wieder auf, gell?
Stimmt. Ja. Auch, man sagt ja Original-Xbox, glaube ich, ne?
Nee, wenn man nämlich letztens mal Stay Forever, da war der Boris Schneider-Johne da und hat so ein bisschen über die Markteinführung der Xbox geredet. Und der hat gesagt, intern heißt die einfach Xbox. Die 360 heißt 360, also nicht Xbox 360, auch 360, nicht 360, aber gut, das sagt ja sowieso fast keiner. Und die One wird einfach als One bezeichnet. Also das scheint offenbar die bei Microsoft intern gängige Variante zu halten. Deswegen schlage ich jetzt vor, das auch hier so beizubehalten.
Ja, wenn Boris das sagt, dann machen wir das auch so.
Also ich bin, was Phantom Dust betrifft, kein Experte, weil so viel Zeit habe ich leider noch nicht in das erste Spiel investiert. Ich habe irgendwie 2 Stunden gespielt und ich habe das Gefühl, das reicht lange, lange nicht aus, um die Tiefe dieses Spiels zu erfassen und zu begreifen. Das kam ja auch in Europa nie raus, deswegen es ist regionalcode-frei. Interessanterweise. Also wer Lust hat, sich das vielleicht mal bei eBay oder so zu schießen, da die NTSC-Version aus Japan, die auch englischen Text hat, die ist regionalcode-frei. Die kann man auch auf der deutschen Xbox spielen. Xbox 360 weiß ich jetzt nicht, ob es abwärtskompatibel ist, aber es ist halt eins dieser Sleeper-Hits, ne? Wenn man die Leute fragt. Das haben
wir gerade gesagt, wir sagen. Ja,
360, 1 ist doch F. Ich muss mich auch sehr zurückhalten. Oh Gott.
Weil da kommt man aber auch ganz schön durcheinander. Guck mal, PlayStation war doch viel einfacher. PlayStation 1, 2, 3, ja. 4.
Ja, da gab es ja aber auch diese One und PSX und so, diese Versionen von der ersten und so. Also ein bisschen komplizierter ist es da auch, ja.
Diese Slim-Version und so, ja. Aber ich bin gespannt. Ich habe es halt deshalb aufgeschrieben, weil ich cool finde, dass sie so einen alten Klassiker, der wirklich nur so ein Geheimtipp ist, dass sie den wiederentdeckt haben. Sowas finde ich immer gut. Also so nicht immer eine Fortsetzung nach der nächsten rausbringen und das dann alles komplett vergessen, sondern das war wirklich ein Spiel, da hatte ich das Gefühl, dass niemand so mitgekriegt hat, dass das existiert und es gemacht wurde. Und das wurde dann erst Jahre später durchs Internet und durch viele Leute, die halt auch sammeln und dann so Hidden Gems-Listen aufgemacht haben. So habe ich es ja erst entdeckt. Also so bin ich ja erst drauf gekommen, das mir auch mal auszuprobieren. Und ich finde das cool, dass so ein Spiel dann nochmal eine zweite Chance kriegt.
Ja, auf jeden Fall.
Was ich mir ja wünschen würde, das ist mir irgendwie gerade jetzt bei dir auch wieder aufgefallen und auch beim Durchsehen der ganzen Trailer und so. Wenn es eigentlich so wie bei der Musik wäre, fände ich total spannend, wenn man irgendwie sagen würde, hier, Reboot, alte Spielserie gab's mal, interessiert aber heute keinen mehr und jetzt machen wir ein neues Studio und die machen das jetzt komplett neu. Weißt du, es wird ja ab und zu mal gemacht, dass man jetzt irgendwie sagt, hier, Spiel X wird rebootet und wir setzen ein neues Studio dran, aber es kommt ja doch relativ selten vor, dass so Marken mal wechseln.
Ja, manchmal, also wenn die ja,
total spannend mal irgendwie.
Aber wieso hier, passiert weißt du denn bei Musik eher? Oder was?
Verstehe ja, ich das halt Coverversionen und so.
Ach so, ja, so. Gut.
Ja. Es gibt ja keine Spielcoverversion, dass jetzt irgendwie einfach mal einer sagt, hier, ich mache jetzt Resident Evil nochmal neu. Weißt du
das? das wäre was. Ja, gut, das hat ja auch oft dann rechtliche Gründe.
Ja, natürlich.
Da kannst du dann, so ist, ja. Aber gut, das stimmt. Also manchmal macht es Nintendo eben, ne, dass sie dann sagen, so jetzt interpretieren wir Donkey Kong neu oder so. Aber die oder Metroid. Wurde da eigentlich, das habe ich nicht mitgekriegt, wurde da irgendwas zugesagt zu einem neuen Metroid?
Nee, nein. Gab nur Zelda Mario, es gab auch kein neues Mario übrigens, gell? Was ja auch sehr schön persifliert wurde von den Robot Chicken.
Intro. Ja. Genau. Das Einzige, was so, das haben wir auch im Podcast schon angesprochen, gerüchteweise, dass wohl Miyamoto an einem neuen Star Fox-Spiel arbeitet.
Genau.
Der saß nämlich vor so einem Fernseher, der war so rausretuschiert, dass man nicht sehen konnte, was auf dem Monitor war. Und er hat dann nur so kurz was gesagt, so, ja, aber wir arbeiten ja noch an viel, viel anderen tollen Sachen hier. Und dann muss wohl irgendwo auf der Messe so ein Bild dann aufgetaucht, wo man...
Ich glaube, bei dem Treehouse von Nintendo
ja, hat er irgendwie sowas. Da sieht man dann, dass es wohl offenbar Star Fox ist. Aber das ist wirklich nur ein Gerücht.
Ja. Es soll auch ein neues Frame kommen, habe ich gehört. Aber dazu gab es jetzt nichts zu sehen auf der E3.
Ja, das ist ja wahrscheinlich eher was dann so Tokyo Game Show oder so.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber du wisst ja, ne, das Horrorspiel, wo man fotografiert mit dem Wii U-Pad, kann ich mir das bestimmt ganz interessant vorstellen. Ja. Genauso wie Scan der Umgebung mit dem Pad bei Metroid. Also das sind so Sachen, wo ich dann immer denke, das bietet sich ja irre an.
Ja, oder den Proximity-Sensor bei Alien Isolation.
Ja, genau, stimmt. Ja.
Ach, die Wii U wird einfach die beste Konsole, weil da gibt es Open World Zelda und da kann man alles scannen mit.
Ja, und Yoshi.
Wubli, Wubli, Wuli, oder wie heißt
Ich wollte ja überleiten, als ihr gesagt habt, euch wird ein bisschen schummrig bei Mirror's Edge. Da habe ich gedacht, der Micha, dem wird bestimmt auch schummrig bei dem Yoshi-Trailer. Vor lauter Zuckerguss und Süßkram.
Nein.
Das sah ja sowas von putzig aus.
Oh. Nein, also, ich bin großer Fan von Kirby's Epic Yarn.
Ja, okay.
Das finde ich super geil. Wogegen ich die anderen Kirbys nicht mag so sehr. Also die sind mir wirklich zu... Das liegt wahrscheinlich an diesen flachen Grafiken. Aber ich finde, wenn man es kombiniert mit was Stofflichen, dann hat das sofort diesen Little Planet-Charakter. Finde ich super. Und deswegen hat mich das neue Yoshi auch sehr angesprochen.
Und das meinte ich auch mit so Remake quasi. Also dass jetzt quasi Yoshi, es bleibt ja innerhalb der Familie sozusagen, aber dass es nicht einfach jetzt Epic Yarn 2 gibt, ja, und die gleiche Idee nochmal ausgenudelt wird, sondern dass die halt einfach sagen, diese Idee, sowas mit Stoff und Wolle und eben so in ein anderes Universum quasi zu packen, wo wir ganz andere Haptik dann haben, das dann zu Yoshi zu übertragen, das ist halt typisch Nintendo. Das kann halt Nintendo perfekt. Und das finde ich großartig, dass jetzt dann Yoshi quasi diese Wollatmosphäre abkriegt. Und das durch diese HD-Optik der Wii U sah das halt nochmal deutlich hübscher aus, als Epic Yarn schon ausgesehen hat auf der Wii. Also du hast ja wirklich die einzelnen Wollhaare noch irgendwie schimmern sehen bei den Trailern. Das sah ja fantastisch aus.
Es ist ja bei Little Big Planet genau das gleiche gewesen, wo ich auch gedacht habe, Alter, in dieser neuen
Grafik. Stimmt, das wurde ja auch noch angekündigt.
Ja, ich bin großer Little Big Planet Fan, aber ich mag halt auch diesen Look, diesen Trödelmark-Look. Das ist jetzt bei Yoshi natürlich nicht, da besteht ja alles, glaube ich, aus Wolle, ne? Mhm. Und alles irgendwie aus Stoff und Filz und alles und Fäden und so. Toll. Ich finde das auch schön, dass das Spiele dann das vom Art-Design finde ich deshalb interessant, weil man eben bemerkt hat, okay, wir können solche Sachen realistisch darstellen. Also nutzen wir das auch. Und es sieht ja wirklich fast echt aus. Wirklich, als würde es wirklich so ein total flauschiges Flauschland flauschen.
Ja. Das heißt ja nicht umsonst Woolly World.
Ja. Also da ging das Knet-Kirby fast ein bisschen unter dagegen. Das wirkte nicht ganz so plastisch.
Knet-Kirby? Davon weiß ich gar nichts.
Ja, Kirby wurde auch noch dann direkt in dem Zuge neu angekündigt. So ein Remake oder eine Neuauflage von dem Canvas Curse, was man auf dem 3DS, auf dem DS mit dem Stift den Weg zeichnen durfte für Kirby, erinnerst du dich? Da hat man so Regenbogenstriche gemalt und dann ist Kirby da langgelaufen. Und diese Idee, die wird jetzt auch nochmal dann für die Wii U umgesetzt und da besteht dann alles aus Knete. Und das wirkte aber nicht ganz, es wirkte nicht ganz so überzeugend wie die Wolle. Aber es sah auch sehr cool aus, weil halt auch mit anderen Materialien gearbeitet wird.
Ich sehe gerade Bilder parallel hier. Das sieht auch cool aus. Nicht ganz so geil.
Das hat nicht so ganz die geile Wolle-Charakter.
Geile Wolle.
Stimmt schon, aber ey, wie cool, das ist genau mein Ding. Ich mag das total mit solchen Materialien. wenn daraus Welten gemacht werden. Es gab mal ein Spiel für PC, das hieß Platypus. Das war so ein Shooter, diese ganzen, also typischer Sidescroller-Shooter, aber alles aus Knete. Also es ist wirklich alles in Knete zerplatzt und runtergeflossen und irgendwie finde ich total gut.
Ein nächstes Spiel, was ihr beide aufgeschrieben habt, was wir im Cast damals übergangen oder vergessen haben, was dann auch gleich damals ein Hörer kritisiert hat. für mich ist alles, was länger als vorgestern damals ist, neulich.
Ja, das geht mir auch so.
Inside war aber so, dass mich das relativ kalt gelassen hat. Sah ganz nett aus, aber ich finde, es sah halt aus wie Limbo in bunt.
Ja. Ich meine, es reicht ja schon. Da stand dran, hallo, neues Spiel von den Limbo-Machern. In dem Moment habe ich schon geschrien. Weißt du? Also, ja! Das ist völlig egal, was die jetzt gezeigt hätten. Also da war ich, glaube ich, ein bisschen unkritisch. Aber mehr kann man aus dem Trailer auch nicht raussehen. Aber das, was man gesehen hat, das sah schon so aus, dass man sehen konnte, okay, das, was Limbo ausgezeichnet hat, also eine dichte Atmosphäre, eine düstere Atmosphäre und trotzdem irgendwie was kindisch Faszinierendes reinzubringen, das habe ich aus dem Trailer von Inside auch schon rausgesehen. Und nicht ganz halt auf diesen Scheren Schattenspiel-Charakter, den Limbo hatte, sondern ein bisschen plastischer, aber trotzdem auch sehr düster und sehr mit Schatten gearbeitet. Und von daher hat man gesehen, das ist verwandt mit Limbo, aber sie bringen neue Ideen rein. Und das hat mir schon genügt, um begeistert zu sein.
Diese Lichtdramaturgie finde ich irre. Mhm. Also das kann man schon im Trailer sehen, das war ja bei Limbo ja auch ganz toll gemacht, dass du manchmal auch an so, also gerade am Anfang im Wald immer wieder in so lichte Stellen, an Lichtungen gekommen bist und so, und dass da so besondere magische, dramaturgische Momente eingebaut worden sind, auch später in der Fabrik und so. Und diesmal scheint das Thema ja auch ein anderes zu sein. Das ist wohl, wenn ich das richtig erkenne, eine Gefangenschaft, ne, irgendwo in der Zukunftswelt, Überwachungsstaat, habe ich jetzt so rausgelesen.
Ja, wisst ihr, was mich das erinnert? Das hat mich an diesen berühmten Apple 1984-Spot erinnert. Mhm, ja, da ist ja auch alles so in Grau und die sitzen alle nur so da, starren auf so einen großen Monitor und kann sein, dass ich völlig falsch liege mit der Interpretation, aber irgendwie daran hat es mich erinnert.
Doch. Also es geht auf jeden Fall auch so also inhaltlich bestimmt in diese Richtung. Ich finde es interessant, weil da gibt es diese Stelle, wo die Leute sich an eine Wand stellen müssen, weil dann, keine Ahnung, weil sie dann irgendwie gerade kontrolliert werden oder so. Und ich finde das, bin gespannt, wie die das im Spiel umsetzen. Ob du dann auch mal stillstehen musst, ob du dann Sachen über dich ergehen lassen musst. Das ist eigentlich ein starker Stoff. Also ich glaube auch, dass Playdead in der Lage ist, das dann auch interessant umzubringen. Und vor allen Dingen ohne Worte. rüberzubringen, vor allen Dingen auch ohne Worte. Also das war ja das Tolle an Limbo, da wurde ja nicht ein einziges Wort gesprochen und das Spiel hat trotzdem unheimlich viel erzählt. Und sowas Ähnliches erwarte ich jetzt bei Inside auch. Toll.
Toll.
Wo wir gerade schon bei den Indie-Spielen
sind. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich drauf. wo wir auf derselben Konferenz gab es doch auch Ori and the Blood Forest.
Blind Forest.
Blind Forest. Blood Forest.
Ja, wurde auch oft genannt heute in den bei Twitter als Antwort bei mir. Mhm. War halt auch was auf der Xbox-Konferenz dann gleich relativ prominent platziert war. Außerhalb auch dieser großen Indie-Szene, glaube ich, gell? Indie-Paket, meine ich. Und sah schon sehr, sehr, sehr schön aus. Hat mich so ein bisschen erinnert an eine Mischung aus Child of Light und diesem Dust Elysian Tale. Mhm. Also von daher, so Grafik hat mich sehr angesprochen. Da hängt es jetzt halt auch davon ab, was muss man denn da spielen? Also ist es irgendwie eher Puzzle-Plattformer oder ist es irgendwie eine schöne Atmosphäre? Das kam da jetzt noch nicht so rüber, aber grafisch macht schon was her auf jeden Fall.
Ich musste da sofort an Ghibli denken.
Ghibli, ja. Wir haben auch Ghibli sofort angesprochen in dem Cast. Damals, früher.
Damals.
Ja. Das, dieser Artstil erinnert sofort dran und dann dieses, ja, man weiß gar nicht, ob es ein Monster ist, aber dieses Viech mit den großen Augen, was im Prinzip irgendwie kaum Gesichtszüge hat, sondern nur über Augen irgendwie trotzdem irgendwelche Charakterzüge fast schon hat.
Ja, es erinnert sehr an Totoro. Mhm. Das ist übrigens ein sehr, sehr schöner Film. Und Totoro hat halt diesen Charakter. Es ist ein großer, mächtiger, eigentlich könnte es ein sehr gefährliches Monster sein, aber er ist voll lieb.
So und Odor es gibt, ein bisschen, ne?
Genau, und es gibt in Totoro gibt es diese ikonische Szene mit dem Regenschirm. Da gibt es ganz viele Bilder von. Und komischerweise musste ich dann direkt dran denken, weil du spielst ja anscheinend dieses kleine weiße Wesen. Das ist irgendwie so ein kleines Katzenwesen, glaube ich, oder so. Und dieser große Typ ist dein Freund oder so. Und es gibt in diesem Trailer diese eine Szene, wo das große Monster nicht reagiert, sondern einfach nur da sitzt und schläft, vielleicht auch tot ist und der Kleine rüttelt so an dem. Und das hat sofort mein Herz weich geklopft.
Weiß ich nicht, vielleicht ist es ja sowas, wie hieß das mit dem Jungen, der wo der Vater Alkoholiker ist und das Monster dann
Papu-Io.
Genau, mhm. Papu-Io. Vielleicht geht es auch in die Richtung. Also,
ja, es könnte ja alles sein, ja, eben, genau. Also
ja. Sehr, 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 sehr ansprechend und vor allen Dingen, da jetzt The Last Guardian diesmal gefehlt hat.
diesmal aus.
Eigentlich schon seit ein paar Jahren schon fehlt.
Aber früher war das immer dabei.
War das ein ganz guter, ja nicht Ersatz, aber es hat thematisch ein bisschen dran erinnert, fand ich.
Ja. Eine Neuerung gab es übrigens zu Last Guardian. Ich habe ja überhaupt gar nicht damit gerechnet. Ich habe es völlig aufgegeben, dass da noch was kommt. Aber jetzt haben sie tatsächlich gesagt, wenn wir The Last Guardian wirklich canceln, dann sagen wir es euch. Haben wir jetzt dann nochmal auf der E3 gesagt. Aber
ach so, also sie haben quasi die Cancel-News wieder gecancelt, so
ungefähr. Ja, genau. Die haben gesagt, seid beruhigt, wir sagen euch schon Bescheid, wenn wir es abbrechen.
Apropos Last Guardian, habt ihr denn was vermisst auf der E3? Also waren da irgendwie Spiele, wo ihr gesagt habt, also da hätte ich jetzt gerne irgendwie was Neues gesehen. Also weil zum Beispiel, ich war überrascht, dass es kein Dishonored und kein Deus Ex gab, kein Neues. Also weil irgendwie hatte ich im Vorfeld das Gefühl, naja, das ist ja quasi schon fast sicher, weil das ist ja schon durchgesickert, dass das kommt. Und war nichts dazu zu hören.
Ja, jetzt wo du sagst, hätte Dishonored-Nachfolger schon gepasst, absolut. Ja. Deus Ex ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, gefühlt.
Ja, aber Dishonored ist sogar noch neuer. Also das heißt, ein neues, wirkliches Konsolen-Deus Ex wäre jetzt doch mal eigentlich wieder drin. Aber
ja gut, da gab es die Wii U-Aufsetzung nochmal, genau.
Ja gut, aber die zählt ja nicht. Fallout 4.
Ja, das habe ich absolut vermisst. Danke für den Hinweis. Ja. Da habe ich wirklich fest mit gerechnet, dass wir da einiges sehen werden. Ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass das auf einer der PKs irgendwie groß angekündigt wurde. Überhaupt nichts, kein Wort, gar nichts. Das hat mich schon schwer gewundert. Aber da ist Bethesda vielleicht zu sehr beschäftigt mit MMO-Kram und so. Keine Ahnung, warum da nichts kommt. Ist vielleicht noch nicht weit genug.
Aber es ist ja ein anderes Studio.
Ja, aber so als, keine Ahnung, als Fokus oder als... Ich denke einfach, dass es noch nicht weit genug ist, was die Entwicklung angeht, um da schon was zu zeigen. Oder es ist halt jetzt gerade nicht, dass die denken, das müsste man schon was zeigen. Also, dass es in der Entwicklung ist, da bin ich mir relativ sicher. Deswegen ist es, glaube ich, eher eine strategische Entscheidung gewesen. Aber ich war trotzdem enttäuscht.
Ich habe ehrlich gesagt gar nichts vermisst. Also ich glaube, jetzt ist eh so die Phase, wo die Leute sich so ein bisschen dran gewöhnen an diese neue Konsolengeneration und mal gucken, was geht. Und es waren so viele interessante Sachen jetzt angesprochen, also gerade auch was die kleineren Spiele, wir haben ja etliche Sachen nicht genannt irgendwie. Mhm. Und es gibt so Sachen wie zum Beispiel Xenoblade Chronicles X, wo ich mich tierisch drauf freue, weil ich mich einfach freue, dass die eine Fortsetzung zu einem der coolsten JRPGs gemacht oder machen, die es so gab. Irgendwie super. Also das sind so Sachen, da vermisse ich das nicht. Also ich weiß, ich bin froh, dass es die zwei, drei Sachen gibt und was es dieses Jahr nicht gibt, wird es nächstes Jahr geben. Weil ich glaube, das, wir haben so viele Fortsetzungen jetzt gesehen von so vielen anderen Spielen. Da bin ich auch ganz froh, dass es dann so Unternehmen wie Nintendo gibt, die dann sagen, guck mal, wir machen zwar neue Sachen, aber wir versehen es mit neuen Elementen oder schaut euch mal diese neuen Spiele an oder so. Weil da jetzt Fallout 4 ist wie Fallout 3 mit schönerer Grafik.
Wie geil!
Ein Next-Gen Fallout 4.
Ja. Aber das braucht halt auch Zeit. Also wenn sie das schon diesmal angekündigt hätten, dann glaube ich auch fast, dass das irgendwie, dass es dann, also mir ist lieber, die Leute arbeiten ein bisschen länger dran und kommen dann vielleicht erst nächstes Jahr mit irgendwie schönem Material und sagen, hey, zum Beispiel der Tomb Raider Trailer, super, was sehe ich denn da? Lara Croft läuft durch eine Höhle und sagt zu ihrem Psychiater, ja, ich komme nicht so mit klar. Du siehst halt gar nichts vom Spiel. Also du weißt jetzt, die Frau hat Probleme, was hat ja eh nicht funktioniert, die Geschichte. Und du weißt, da kommt ein neuer Teil. Aber wann kommt der raus? In 3 Jahren? 2 Jahren vielleicht?
Das ist ja immer das Problem mit diesen Teaser-Trailern. Also ja. Man weiß ja dann einfach nur, es gibt's und fertig aus. Und mehr hat man noch nicht. Mehr als eine Stimmung kommt da ja nicht. Aber trotzdem bleibt mir sowas in Erinnerung. Also ich meine, der Dead Island-Trailer bleibt uns allen in Erinnerung, weißt du?
Okay, der war ja auch witzig. Ja. Aber die... Aber versteht ihr, das ist halt das Ding mit diesen Ankündigungen und auch mit diesen ganz vielen Fortsetzungen. Also ich bin jetzt nicht so und sage, das ist ja alles doof und es ist immer nur dieselbe Sequel-Scheiße. Ich finde das völlig legitim und okay, dass die neue Teile rausbringen. Aber ich vermisse da nichts irgendwie. Also ich bin gespannt auf ein paar Sachen. Ich bin gespannt, wie was aus Doom 4 zum Beispiel wird. Ob die so ein Oldschool-Doom machen mit neuer Grafik, das wäre natürlich ganz geil. Aber ich habe halt nichts gesehen, deswegen kann ich mir den Mund fusselig reden und halt sagen, was da
genauso,
ist, was ist.
Genauso wie Dead Island 2 von Jager, weißt du? Dass sie das jetzt irgendwie an ein Berliner Studio geben, finde ich fantastisch. Das kann man jetzt erwähnen und kann sich drauf freuen und mehr wissen wir halt auch noch nicht. Also man kann jetzt auch wieder nur hoffen, dass da halt ein gutes Dead Island bei rauskommt.
Es ist halt
mühselig, darüber zu sprechen.
Eben, und da der Trailer zum Beispiel von dem letzten Dead Island nicht dem Endprodukt entsprochen hat von der Stimmung, ne? Der Trailer war ja sehr traurig und ziemlich gut gemacht. Also, das war wirklich eine komplett andere emotionale Richtung. Und dann kommt das Spiel raus und es war eher so das, was man jetzt von den zweiten Trailer gesehen hat. Rechne ich schon fast damit, dass das zweite Spiel total zermürbend und total grausam ist und es zieht dich emotional total runter. Und dann haben sie diesen total lustigen Trailer dazu gemacht. Du weißt es halt nicht. Ne? Du weißt auch nicht, ob Tomb Raider jetzt diese Richtung auch einsteht. Das ist ja total interessant, dass sie beim Psychiater sitzt mit Kapuze und sagt so, oh, ich komme überhaupt nicht damit zurecht, dass ich 2000 Leute erschossen habe. Aber du weißt es nicht. Ne? Am Ende wird es halt irgendwie ein Spiel, wo die Frau rumklettert und tolle Sachen entdeckt.
Und Schluss wird die Nichte entführt, genau. Ja,
und das ist verrückt. Deswegen würde ich mir da nicht so
viel draus. Hast du denn was vermisst, Daniel?
Ja, ich habe ja schon gesagt, also Dishonored 2 hätte ich jetzt irgendwie gedacht, wäre da. Deus Ex hätte ich irgendwie, fände ich jetzt auch cool. Aber klar, ist natürlich immer so ein bisschen, was man so für Wunschhoffnungen hat. Und ob die dann nächstes Jahr kommen oder nicht, ist ja dann immer ein bisschen müßig, dann über Sachen zu diskutieren, die dann nicht da auf der Messe waren. Was ich aber ganz cool fand, wenn man mal so ein bisschen ein Fazit ziehen will, dass die Messe oder beziehungsweise die Branche ist so ein bisschen bunter geworden, oder täusche ich mich da? Also ich hatte zumindest auf den PKs das Gefühl, okay, selbst bei Microsoft gibt's jetzt irgendwie große Indie-Sektionen und es ist wieder so ein bisschen, also vor 2 Jahren war es ja wirklich schlimm, da war ja nur noch Gewalt und Militärquatsch. Und das hat sich jetzt für dieses Jahr so wieder so ein bisschen, es wird wieder ein bisschen was Neues probiert. Mag vielleicht auch daran liegen, dass wir halt jetzt einfach eine neue Konsolengeneration draußen haben, wo halt mal wieder ein bisschen was anderes versucht wird zu bringen, weil man halt sagt, ja gut, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir vielleicht mal ein bisschen was aufbrechen können.
Ja, also vom gefühlten Eindruck schon. Wo ich auch glaube, dass es daran liegt, dass die Kluft zwischen den Produktionskosten jetzt so gigantisch geworden ist. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist. Also wer hat jetzt an Watch Dogs gesehen? Das war ja 5 Jahre in Entwicklung und es war ziemlich schwierig für den Publisher zu kommunizieren und zu sagen, wie dieses Spiel aussieht. Man weiß halt nie, ob das Geld rankommt. Tomb Raider war das letzte Spiel, wo so groß war. Und ich glaube, dass die großen, die Riesen, die Branchenriesen jetzt so langsam auch merken, ist ja geil. Hier wurde durch die Indie-Sparte ein völlig neuer Bereich aufgemacht, wo wir relativ kostengünstig sehr interessante Spiele veröffentlichen können, was vom Publikum angenommen wird. Und deswegen so erkläre ich mir diesen Zuschub an, in Anführungsstrichen, Indie-Titel. Das sind ja wahrscheinlich Auftragsarbeiten wie jede andere auch. Sie werden halt nur unter Indie betitelt, weil es einfach etwas ist, so ein Marketingbegriff ist, den die Leute dann auch verstehen und einordnen können direkt. Aber es sind halt eben diese kleineren Spiele mit einem klassischen Gameplay. Es sind wahrscheinlich alles, die Hälfte sind Puzzle-Plattformer und irgendwelche anderen Sachen.
Klar, aber das muss ja nicht
so. Ja, nein, eben, das muss ja nicht Schlechtes sein, aber es sind diese klassischen Sachen, die trotzdem jetzt so großen Zuspruch bekommen. Ich glaube.
Apropos Manu, hast du das mitbekommen, dass die Witcher bei Witcher 3, die machen irgendwie so ein komisches Kartenbrettspiel-Dings?
Ja, großartig. Das stand auf der Gamescom, stand so ein Prototyp schon beim Stand von Red, wie heißen sie?
CD Projekt
Red. Red war der Editor, genau, von CD Projekt. Da stand so ein Prototyp und es sah so toll aus, das Material. Also das werde ich mir auf jeden Fall irgendwie gucken, ob ich da meine Finger mal dran kriege, weil ist natürlich perfekt für diesen Podcast hier. Einer der großartigsten Grafiken, die wir gerade haben bei Witcher 3 und dann auch noch so ein super schönes haptisches Brettspiel dazu.
Nee, das wird nicht haptisch, das wird digital.
Ist beides. Also ich weiß jetzt nicht, ob dieser Prototyp, ich glaube, der kam so gut an, dass sie dann gesagt haben, wir machen aus diesem Prototyp auch noch irgendwie ein richtiges Brettspiel. Also,
okay, aber es spricht ja auch wieder für dieses, okay, es wird neue Sachen ausprobiert, ja. Und auch die Großen, die machen zwar auch ihre AAA-Produktion, ja. Aber sie haben halt dieser, was man in den letzten Jahren ja schon immer öfter mal wieder gesehen hat, es gibt halt so kleine Teams, die nochmal was anderes machen, also siehe, letztens die hatten Hitman wir das, Go genau, so. Das wollte ich auch gerade ansprechen, das Hitman, also es wird wieder ein bisschen was probiert und selbst die ganz Großen merken mittlerweile, dass man halt nur mit dicken AAA-Produktionen, die im Jahrestakt rauskommen, dann auch irgendwie nicht den richtigen Weg fährt.
Ja. Ich finde auch ganz geil, dass dann so Sachen, so abwegige Klamotten auch teilweise angeworben werden, zum Beispiel Cuphead, falls ihr das mal gesehen habt, dieser Cartoon-Plattformer, was du ganz schwer Leuten erklären kannst auf zwei, drei Blicken, aber irgendwie der stimmt, also es ist mehr experimentiert. Finde ich toll. Also nicht unbedingt, was das Gameplay betrifft, ne? Also ich glaube, da sind so Sachen wie das Brettspiel jetzt so eine Ausnahme und ich glaube schon, dass das da, was die Spielmechaniken betrifft, das wird lange Zeit sehr klassisch bleiben, aber im Art-Design tut sich viel mehr, weil den Eindruck, den du hast, Daniel, mit diesem Militär-Shooter, den hatte ich vor 2 Jahren auch, da war alles irgendwie grau, pampig, erdig, gritty. Und jetzt geht's ein bisschen bunter. Und bei manchen Spielen das ja super gepasst. Das hat bei Tomb Raider fand ich zum Beispiel sehr gut, aber es war bei anderen dann einfach nur ermüdend. Und jetzt hast du dann einfach eine viel größere Palette. Cool.
Ja. Und selbst The Division sieht ja nicht mehr irgendwie grau und langweilig aus, weißt du? Also selbst die voll The Division.
Ach, das ist
selbst die Sachen, die ja voll in diesen Tom Clancy-Stil dann reingehen müssten, sind trotzdem so, dass sie einen wahnsinnigen stimmungsvollen Trailer dann präsentieren.
Mhm. Ja. So, gut. Insgesamt schöne E3, auch wenn man natürlich, ich habe es ja auch in dem Cast vor Urzeiten, ich gehe jetzt immer weiter zurück, schon angesprochen habe.
Anno dazu
mal. Ja, dass man einfach halt diese ganz tolle E3 2013, die kann man halt so schnell nicht toppen mit 2 neuen Konsolen und ewig viel Ankündigungen und ganz viel. Da war halt noch so dieses kribbelnde Next-Gen-Gefühl, so dieses, oh, was kommt da und wird das wirklich so ausschauen und ist ja Hammer. Das wird man halt einfach so schnell nicht replizieren können, das Gefühl. Aber trotzdem viele neue Spiele, auf die ich mich freue, auch von der ganzen Bandbreite, was ja auch immer schön ist. Also ich freue mich auf ein fettes Assassin's Creed, freue ich mich jetzt genauso wie auf einen 10-Mann No Man's Sky.
Auch nette Überraschung, wie hieß dieses Spiel, was Sony auf der Konferenz direkt angekündigt hat und was sofort verfügbar war?
Ja, das fand ich auch erstaunlich.
Entwined.
Endlich mal sowas
Entwined.
Passiert.
Ja. Cool, also habe ich noch nichts davon gesehen oder gespielt oder so, sieht aber wirklich sehr schön aus. Finde ich auch cool, dass solche Sachen dann auch einfach mal so, hallo, wir zeigen euch hier 10 Minuten von unserer kostbaren Pressekonferenzzeit für ein kleines experimentelles Spiel, was wir gemacht haben. Finde ich super.
Und es, und ja, und vor allem dieses, und ihr könnt es jetzt runterladen.
Dieser Apple-Moment, gell? Ja. Das gab es ja, das gab es ja 2-3 Mal. Ich meine, das war das einzige Spiel, was wirklich fertig war, aber die Battlefield Hardline ging ja dann irgendwie auch gleich los, die Beta und so. Direkt auf der Konferenz sind die Server zusammengekracht. Also das hätte ich noch ein bisschen mehr erwartet sogar. Das gab es ja dann eigentlich nur 1-2 Mal so auf jeder Konferenz.
Stimmt. Ach ja, das kam ja auch noch. Unglaublich, ja, es ist cool. Nette Sachen irgendwie. Und ja, viele Sachen, die wir nicht genannt haben.
Ja, das geht ja auch gar nicht.
Ist ja unmöglich.
Aber ihr werdet sie alle demnächst in diesem Podcast besprochen hören. Wahrscheinlich alles 2015 eher.
Ja.
Mal schauen. Egal, wir freuen uns drauf.
Absolut.
Oder? Alles klar. Ja gut, dann vielen Dank und also nach der E3 ist ja vor der Gamescom. Also das heißt, da wird einiges passieren. Dann haben wir jetzt insgesamt, wir sind auch schon wieder bei über einer Stunde, dann haben wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 3-4 Stunden fast jetzt irgendwie zur E3. Da muss auch irgendwann mal gut sein. Haben jetzt wirklich alles erschöpfend behandelt. Wunderbar.
Wir machen das jetzt wie die YouTuber und schneiden das in 10-Minuten Stückchen und machen dann einen Plan und haben die nächsten 4 Wochen frei.
Genau. Und sagen dann aber sowas wie, ja, und wenn es euch gefallen hat, dann unten Comments. Dann müsst ihr so mit dem Finger nach unten zeigen.
Jetzt abonnieren.
Genau. Jetzt, wenn euch der Podcast gefällt, bitte jetzt abonnieren und hier unten Comments hinterlassen. Alles klar. Dann ciao.
Alles klar. Bis dann. Tschüss.